Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ein neues Jahr beginnt. Viele von euch wissen schon, wie es wenigstens am Anfang weitergeht. Das Studium setzt sich fort. Manche planen eine Beendigung ihres Studiums, andere heiraten. Wieder andere suchen noch den Partner dafür. Also es gibt viele Dinge, die sich so andeuten. Und auf dieser Reise durch das Jahr wird uns jetzt ein Bibeltext mitgegeben, ich gebe zu, der vom Stil her ein bisschen hartleibig ist. Also, da wird erstmal die Planung erschüttert, wer zu viele Pläne macht. Dann wird gesagt, dein Leben ist ein Dunst. Also ich weiß ja noch in einem Fach in der Schule, wie es ist, wenn man keinen Dunst hat. Ich verrate euch jetzt nicht welches, aber dass nun mein ganzes Leben ein Dunst ist. Also man kann, wenn man diesen Text oberflächlich liest, an ein paar Stellen irgendwie hängen bleiben. Und trotzdem wissen wir doch, auch wenn Gott in unserem Leben etwas korrigiert, tut er das aus Liebe. Und bei solchen Bibeltexten ist es besonders wichtig, den mal zu lesen, die Bibel mal für 2 Minuten beiseite zu legen und zu sagen, Herr, gibt es von der Sache, die du hier ansprichst, irgendwas auch bei mir? Also hat der Text eine Relevanz, vielleicht an Stellen, wo ich jetzt so spontan gar nicht hindenke, gibt es da irgendwas bei mir? Und da lohnt es sich, den zweiten Blick zu riskieren. Albert Einstein soll ja mal gesagt haben, Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Und das heißt, dass es also Planungen geben kann, die völlig daneben laufen, obwohl sie eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen zustande gekommen sind. Das kann uns auch in diesem Jahr passieren. Planung ist wichtig. Ich sage nichts dagegen, dass man sein Leben versucht, gut auf die Reihe zu bekommen. Aber sie ist auch nicht alles. Gottes Pläne weichen häufig von unseren Plänen ab, nur wir wissen das nicht. Und wir sehen in den Veränderungen auch nicht immer gleich Gott. Und da sehe ich vielleicht erstmal eine Prüfung, die ich nicht geschafft habe. Ein Semester, das ich versäumt habe. Oder ich sehe irgendwelche äußeren Umstände, die mich zu einer Veränderung bewegen. Nicht immer sehe ich hinter den Entwicklungen sofort Gott. Aber es ist eine Tatsache, die generell zu beachten ist, dass seine Pläne nicht immer gleich laufen wie unsere. Und davon redet unser Text, den wir schon gehört haben in der Epistellesung. Also es geht um Jakobus 4 ab Vers 13. Und da habe ich mir so gedacht, es gibt mindestens 3 Perspektiven in diesem Text, die sich lohnen, mal etwas näher anzusehen. Die erste heißt, wer selbstsicher plant, wird ganz sicher enttäuscht. Die zweite heißt, Gottes Termine. Gott hat Termine, die nicht in deinem Kalender stehen. Und das dritte heißt, wer Gottes Werke ausführt, hat seine Zeit niemals vergeudet. Ich fange mal mit dem ersten an. Wer selbstsicher plant, wird ganz sicher enttäuscht. Jakobus, der Bruder Jesu Christi, hat ja mit diesem ganzen Text nicht irgendwelche Leute vor Augen, sondern Christen aus der Gemeinde, die also an Gott glauben, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen. Aber er hat festgestellt, wenn die so ihre Pläne machen, wenn die ihr Businessplan aufstellen, dann gucken die nicht in die Bibel, sondern die greifen zu irgendeinem Businessplan, den sie sich da im Bahnhof, im Bookshop geholt haben. Und danach geht's los. Jetzt wird geplant und jetzt stellen wir unser Geschäft sicher. Also er hat eine Selbstsicherheit festgestellt, mit der sie ein Jahr durchplanen, wo er sagt, also so geht's auch nicht. Da hat ja Gott gar keine Rolle mehr in deinem Plan. Was nützt ein Plan, wenn Gott ihn nicht ändern darf? Oder wenn er nicht dazwischen treten darf? Was nützt dir so ein Plan? Natürlich ist es gut, einen zu haben. Ich rede jetzt keiner Laxheit das Wort. Das macht der Text auch nicht. Aber ein Plan, wo man im Erfolg und in der Umsetzung die eigentliche Sicherheit sucht und nicht in Gott, ja, ist schwierig. Und genau darum geht es hier. Unser Businessplan ist nicht kongruent mit Gottes Führungen. Handel treiben, Gewinn machen, für ein Jahr nach L.E. gehen oder sonst wohin. Sicherheit durch Gewinnmaximierung. Von Glaube und Gottvertrauen ist in der ganzen Businessplanung keine Rede. Und das ist so, weil es gibt in unserem Leben manchmal so einzelne Bereiche, die noch gar nicht so unter Gottes Herrschaft sind. Das sind wie Inseln, wie unerlöste Einzelbereiche, wo wir noch machen, was wir wollen und wo Gott gar nicht so viel mitreden darf. Und offenbar war das so eine Insel, so ein Inselbereich bei diesen Christen, die Jakobus hier vor Augen hatte. Er kritisiert ja gar nicht ihren Glauben. Er sagt nur, so wie ihr eure Pläne macht, das muss schief gehen. Und Jesus hat das auch so ähnlich gesagt. Natürlich ist das heute so. Ich rate dir mal, gib mal das Wort Selbstsicherheit bei Google ein. Und guck dir mal an, was da kommt. Selbstsicherheit. Das wird fast ausschließlich als eine Tugend verkauft. Du musst überhaupt, es gibt sogar Pläne der Unterweisung, wie du lernst, selbstsicher aufzutreten, weil das wird verlangt, verstehst du? Du musst erstmal alles, was du hast, ins Schaufenster packen, sonst nimmt dich keiner. Aber hier wird diese Selbstsicherheit in einem anderen Licht betrachtet. Es wird gesagt, diese Art von Selbstsicherheit, die der Businessplan dir antrainiert, ist ein Anstoß in einer geistlichen Betrachtung des Lebens. Das wird hier gesagt. Und der Charakter von Tatmenschen, von Leistungsträgern und von Erfolgsgaranten ist eben nicht Gottes Plan. In Vers 16 in Jakobus 4 wird Folgendes gesagt: Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Man könnte sich fragen, ja Mensch, jetzt sei doch mal, die Pfarrer, die suchen immer überall was raus, was nicht stimmt. Also Mensch, jetzt sei doch mal nicht so krümelkackerig hier. Kannst du denn nicht auch mal ein bisschen, eine Sache ein bisschen unterstützen und so? Wo ist denn hier die Unterstützung der Kirche bei so einem Thema? Also Jesus hat ja auch mal so eine Geschichte erzählt von einem Kornbauer, der eine gute Ernte hatte und gesagt hat, so, jetzt lege ich einen Businessplan drauf. Jetzt baue ich neue Scheunen, ich reise ab, ich baue neu, ich erweitere. Das ist ja eigentlich das, was eine Firma so macht, dass sie sich erweitert. Dass aus einem kleinen Start-up was Größeres wird. Sein Start-up wuchs auf und dann sagt Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht hole ich dein Leben zu mir. Du hast zwar dein Business hervorragend aufgebaut, aber du hast mich vergessen. Und mein Anliegen und mein Reich und meine Wege, die waren in deinem Businessplan gar nicht dabei. Und das hat Jesus erzählt, diese Geschichte. Sir Peter Ustinov hat sich mal zum Thema Sinn des Lebens geäußert, der Schauspieler. Zum Thema Sinn des Lebens. Und er hat gesagt, das ist ein bisschen schwer zu bestimmen, aber er sagt, jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und das war bei ihm der Fall. Er war der reichste Mann auf dem Friedhof. Und das hat ihm nichts genutzt. Und deswegen werden wir auf Gott gewiesen. Wir dürfen Pläne machen, aber wir müssen sie zuerst mal Gott vorlegen. Und das wäre doch ein Vorgang für diese Tage. Lege deine Pläne Gott vor und lass ihn urteilen, was zustande kommen soll. Wir erinnern uns an die Techno-Party am 6. Oktober diesen Jahres in der Nähe vom Gazastreifen. Da waren viele junge Leute dabei, die hatten große Pläne. Nach dem Angriff der Hamas sind viele nicht mehr dazu in der Lage gewesen, ihre Pläne umzusetzen. Und das meint dieser Text. Euer Leben ist ein Hauch. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit euch gegeben ist. Ihr wisst nicht, wie euer Leben verläuft. Ihr wisst nicht mal, wie der morgige Tag verläuft. Also häng dich heute an Gott und geh mit ihm in enger Gemeinschaft durch jeden Tag des neuen Jahres. Planung ist notwendig, aber die Selbstsicherheit ist verkehrt. Und das hat auch der Prophet Jeremia gewusst. Und der Prophet Jeremia, der hat in Kapitel 10, Vers 23 seines Buches mal Folgendes gesagt: Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht. Ich weiß, dass ich nicht weiß, wie mein Leben verläuft. Aber ich gebe es heute in deine Hand und damit ist alles aufbewahrt. Damit ist alles so geordnet, dass ich vor dich treten kann. Egal, wann der Tag für mich einmal kommt. Zweitens, Gott hat Termine, die nicht in deinem Kalender stehen. Das will ja der Bruder von Jesus, Jakobus, das will er uns ja vermitteln. Gottes Pläne laufen manchmal ganz anders. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass immer dann, wenn Gott eine Berufung ausspricht und in das Leben eines Menschen hineinspricht, dass das immer irgendwie eine Unterbrechung von etwas ist. Mose hatte sich abgefunden mit seiner Herde. Das war sozusagen ein Landwirt, wie er im Buche steht. Der kam auch in der Wüste klar. Das müssen unsere Leute noch lernen hier. Aber der kam klar. Und alles war geregelt. Er hatte Frau, er hatte Kinder. Und dann kam der Dornbusch. Weißt du, der Dornbusch war nicht nur etwas Faszinierendes, sondern das, was Gott heraussagte aus dem Dornbusch, was er von ihm wollte, das war erstmal eine empfindliche Störung. Mose wollte gar nicht. Er hatte gar nicht die Absicht, wieder nach Ägypten zu gehen und sich diesem ganzen Stress auszusetzen. Der war so an die Ruhe gewohnt und jetzt soll ich auf Stress schalten, das war dem gar nicht recht. Er hat einen Haufen Ausreden, einen nach dem anderen vorgebracht, um Gott zu beeindrucken damit. Das heißt, die Berufung des Mose war zunächst mal eine Störung seines Lebens, eine Unterbrechung der emotionalen Stabilität. Und das ist immer so. Wenn Gott ruft, muss er uns unterbrechen. Und dafür wirbt Jakobus, dass wir für diese Unterbrechungen bereit sind. Dass wir sagen können, hier bin ich. Ich bin für dich da. Und hier ist mein Leben. Und wenn du mich rufst, ich weiß von einem Bruder, der hat eine Arztkarriere begonnen, er hat also Medizin studiert und so gegen Ende des Studiums, also er hatte wirklich gute Karriereaussichten, auf diesem Gebiet viel zu werden, da bekam er eine Begegnung mit Gott, er sollte in die Mission gehen. Und ich weiß, wenn man länger als 3 Jahre im Ausland lebt, ohne eine Fortbildung zu machen, verlierst du deine Approbation. Verstehst du? Also du machst keine Karriere nach oben, sondern du machst einen nach unten. Und er hat das gemacht. Er hat sich rufen lassen und er ist zu den Armen gegangen und hat sie medizinisch versorgt. Ich rede nicht von Albert Schweitzer, sondern von einer anderen Person, die ich kenne. Und er hat später ein ganzes Missionswerk geleitet. Er hat sich unterbrechen lassen. Die Grundrichtung Medizin war richtig. Aber wie es dann weiterging, das hat Gott anders geführt als bei seinen Mitstudenten. Und da waren sicher auch Christen dabei. Es ist auch richtig, eine Praxis mal in Deutschland zu eröffnen und dort Jesus zu dienen. Das kann genauso richtig sein. Nur, Gott hat manchmal etwas vor mit dir, das du vielleicht nicht willst oder das du unbequem findest, wo ein Opfer verlangt ist, oder wo die Karriereaussichten nicht ganz so sind, wo die Geldfrage unsicher ist. Aber er ruft immer dazu auf, ihm zu vertrauen. Er ruft dich in den Glauben hinein. Vertraue mir. Vertraue mir, dass meine Führung für dich richtig ist. Wir wollen keinen eingebildeten Wegen hinterherlaufen. Wir wollen uns nicht was einbilden. Es braucht schon eine Klarheit, Gott hat geredet. Und dazu brauche ich immer auch eine Bestätigung durch Schwester und Brüder. Ich sollte das genau nehmen und nicht fixen Ideen hinterher joggen. Aber wo es klar ist, ist Entscheidungszeit. Das ist ganz wichtig. Denken wir an Zacharias am Räucheraltar. Man kann sagen, Mose am Dornbusch, der wollte nicht. Zacharias am Räucheraltar, der glaubte nicht. Und Jona, der nach Ninive sollte, der haute ab. Also, das siehst du doch an diesem Personal, was Gott bei sich eingestellt hat, dass die alle nicht sehr glaubensvoll am Anfang reagiert haben, weil es eben eine schmerzhafte Unterbrechung war, was Gott von ihnen wollte. Ungeplante Veränderungen sind dort wichtig, wo wir es mit Gott zu tun bekommen. Und drittens, wer Gottes Werke ausführt, hat seine Zeit niemals vergeudet. Ich weiß von Menschen, wie zum Beispiel Mutter Teresa, die in Kalkutta gearbeitet hat und sich um die Ärmsten, die Aidsweisen und wirklich um die Allerärmsten gekümmert hat, die also ein ganzes Leben darauf abgestellt hat, den Allerärmsten zu helfen, dass sie in dieser Tätigkeit immer auch mal die Anfechtung bekam, Mensch, habe ich das richtig gemacht? Ich sehe so wenig bleibenden Erfolg. Wir investieren ständig in Menschen und du siehst nicht, was da zurückbleibt. Du kriegst nicht mit, ob sich das lohnt, verstehst du? Du investierst in Leute, die sagen Danke und hauen ab, siehst du nie wieder. Und sie hat mit all diesen Sachen in Anfechtung gelebt. Und in diesem Zustand tröstet uns dieser Text, indem er sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Aber umgedreht heißt das, wer das Gute tut, der hat seine Zeit nicht vergeudet. Wenn du also so eine Anfechtung hast, Mensch, vielleicht bin ich gerade auf einer Wegstrecke, wo aus meinem Leben nicht genug rauskommt, wo nicht genug Ergebnis erkennbar ist, da kannst du getröstet werden durch diesen Text. Wo du Gottes Werke tust, verschwendest du niemals deine Zeit. Wer den Armen dient, leiht dem Herrn, heißt es in der Bibel. Du hast eine Anleihe im Himmel. Und auch dafür brauchen wir den Glauben, dass wir sagen, Herr, dieses Werk, auch gegenüber Menschen, die gar nicht immer dankbar sind für das, was ich tue. Du erntest auch nicht immer Dankbarkeit. Aber für die, denen ich diene, weil du es willst, ist das gut genutzte Zeit. Es ist deine Zeit, es ist Gottes Zeit, es ist Reich Gottes Zeit. Und das ist dann auch ein Trost. Der Gott, der dich auf seinen Weg führt, der tröstet dich auch auf dem Weg. Der stärkt auch deinen Glauben auf dem Weg. Und das ist etwas, das wir auch untereinander tun sollten. Dass wir also einen Gottesdienst nicht nur für uns selber hören, natürlich zuerst für mich, aber dann auch unter der Frage, wen kann ich trösten? Und die Frage möchte ich euch gerne mal mit ins Herz schreiben, wenn ich das könnte. Wenn ich so einen Griffel hätte, ich würde sofort losschreiben. Es gibt so viele Menschen, die zeigen das nicht an, aber die sind, ich sag mal, verzweifelt, ungetröstet, traurig. Aber sie arbeiten für Christus, sie tun ihren Dienst, aber sie laufen auf der letzten Rille. Die brauchen manchmal einen Trost, jemand, der sich rufen lässt, der auch ihre Arbeit sieht, ihre Not sieht und ein Wort des Trostes hineinspricht in ihre Arbeit. Ich bin ja im Ehrenamt Vereinsvorsitzender von einem Verein und da haben wir ein Projekt, wo sich jemand genau das vorgenommen hat, der sagt, ich will Mitarbeiter ermutigen. Da haben wir am Anfang gedacht, was hat denn der vor? Das ist doch die größte Selbstverständlichkeit. Das muss doch überall laufen, dass da welche ermutigt werden. Aber er sagt, meine Erfahrung ist, gerade bei Mitarbeitern, die sehr engagiert sind, dass das relativ selten passiert. Man erwartet viel von ihnen. Aber wo ist der Trost für sie, die immer geben? Den kannst du manchmal mit der Lupe suchen. Da ist nicht viel da. Und deswegen kommt es drauf an, und das will dieser Text uns auch vermitteln, dass wir einen Blick des Tröstens haben, nicht nur für uns selber, sondern auch für das, was andere tun. Ich war mal in einer Gemeinde und da durfte ich, anders als hier, den Gottesdienst etwas selber bestimmen, wie der verläuft. Und da habe ich gedacht, jetzt suche ich mir mal mein Personal selber zusammen. Das war schön, das war klasse. Und da bin ich, und da habe ich mich umgeguckt. Und im Hinterkopf hatte ich ein Zeugnis von einem Pastor, ich habe das schon ein paar Mal angedeutet, aus dem Ausland, wenn der wo eingeladen wurde in der Gemeinde, hat er sich immer umgeguckt, wo ist denn hier das schwächste, das nach meiner Überzeugung schwächste Gemeindeglied? Ja, die unbedeutendste Person. Und zu der ist er hingegangen und hat gesagt, liebe Schwester oder lieber Bruder, ich bin jetzt hier eingeladen, eine Predigt zu halten in dieser Gemeinde. Würdest du nicht mal deine Hand auf mein Haupt legen und mich segnen? Im schwächsten Glied. Weil er sagte, ich will auch dem einfachsten Gemeindeglied zeigen, dass es eine wichtige Rolle hat hier in dieser Gemeinde und nicht übrig ist. Das hatte ich mir im Hinterkopf. Sag ich so, ich will es nicht kopieren, aber ich habe kapiert, worum es geht. Und da bin ich auf zwei Schwestern zugegangen und habe gesagt, so, ich möchte gerne, dass ihr heute ein Zeugnis gebt. Was? Das war der Schock ihres Lebens, das haben wir noch nie gemacht. Ich sage, wie lange seid ihr in der Gemeinde? Nur so 30 Jahre, 40. Das ist aber höchste Zeit. Wollt ihr warten bis zum Friedhof? Das geht nicht. Also ihr müsst schon etwas eher euer Zeugnis abliefern. Also wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sind die vorgegangen. Und die waren so erregt, dass sie gesagt haben, also, ich habe ja noch nie gestanden, ich weiß noch gar nicht. Und dann kam ihr Zeugnis. Und das war so ein Segen, jetzt eine Stecknadel fallen hören, diesem Gottesdienst. Warum erzähle ich das? Weil manche Dienste nur zustande kommen, wenn man sie annimmt, wenn man sie ehrt und wenn man sie tröstet. Der Trost setzt Dienste frei, die potenziell da sind, aber die praktisch nicht zum Einsatz kommen. Das haben wir häufig. Und deswegen meint der Vater im Himmel, uns, die wir selber Trost brauchen, die wir selber wissen, wie wichtig eine Ermutigung auf dem Wege ist, dass wir daraus lernen, es auch anderen zu schenken, die im Augenblick noch nicht freigesetzt sind, ihre Arbeit einzubringen. Die es noch nicht können oder die noch nicht den Mut haben. Mach deinen Geschwistern rechts und links neben dir Mut. Mach ihnen Mut. Mit allem Mut, der dir jemals gemacht wurde. Nimm alles das zusammen, was du jemals als Ermutigung bekommen hast. Alles. Und gib's weiter. Und sage ihnen, deine Arbeit ist nicht vergeblich. Die Zeit, die du hier aufwendest für Christus, ist keine vergeudete Zeit. Denn eines gilt, und das können wir so mitnehmen von diesem Text, wer selbstsicher plant, wird ganz sicher enttäuscht. Gott hat Termine, die nicht in deinem Kalender stehen, aber wer Gottes Werke ausführt, hat seine Zeit niemals vergeudet. Amen. Wir wollen jetzt noch ein... Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Herzlichkeit deiner Liebe zu uns. Wir schauen auf Jesus Christus, auf deinen geliebten Sohn, auf seinen Kreuzestod, auf seine Auferstehung. Und wir danken dir, dass du alle Schuld, alles Versagen auf ihn gelegt hast, dass wir frei werden können, dass wir frei in ein neues Jahr gehen dürfen. Wir können dich nicht genug rühmen über diesen Liebesbeweis. Du stellst dich unter unsere Schuld. Du nimmst auf dich, was wir falsch gemacht haben. Du erlöst uns, du räumst unseren Rücken frei, dass wir uns wieder aufrichten können, um dich anzuschauen und anzubeten und dir nachzufolgen. Du schenkst uns Erlösung. Du schenkst uns Zukunft, die weit über dieses Leben hinausreicht. Und du gibst uns daran einen Anteil auch in dem Heiligen Mahl. Wir danken dir, dass du uns so mit Augen der Liebe ansiehst. Und du hast auch für die Not und für die Last unseres Herzens einen Trost. Du lässt uns nicht einfach laufen, wie wir eben gerade laufen. Sondern du bist da, der Gott, der uns tröstet, der uns aufrichtet, der uns den Wert unseres Lebens zeigt, dem wir ganz vertrauen und dem wir uns selbst ganz anvertrauen können. So beten wir dich an diesem ersten Tag des neuen Jahres und wir rufen aus, dein Wille geschehe in unserem ganzen Leben. Gib uns ein festes Herz, gib uns die Bereitschaft, auch konsequent zu sein, aber auch auf dich zu hören und dir zu folgen. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören, singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.